Viele Robben und ein Kuss. Als zukünftige und gegenwärtige, wenn auch nicht augenblickliche Autorin großer Romane konnte Jane wenigstens ein kleines bisschen an einen Feuergott glauben, der Wünsche erfüllte. Vielleicht hatte sie ja sogar recht, denn ihr Wunsch ging in Erfüllung. Ihr Wunsch? Endlich genug Material für ihr Sabrina Star-Buch zu haben. Sie hatte dem Feuergott keinen Tipp gegeben, wie das geschehen könnte, aber er war schließlich kein Dummkopf. Er wählte den direktesten Weg. Er sorgte dafür, dass sie sich selbst verliebte. In den einzigen, der dafür in Frage kam. Als Jane sich am Abend des Marshmallow-Röstens schlafen legte, war Dominic nur ein Skateboarder mit einem strahlenden Lächeln. Als sie am nächsten Morgen erwachte, war er die Liebe ihres Lebens. Und ihre Begeisterung für Dominic wuchs immer mehr, auch wenn er sie dazu nicht im geringsten ermunterte. Ab und zu flitzte er auf seinem Skateboard vorbei, und einmal bremste er gerade genügend ab, um Jane einen hölzernen Stiel zu reichen, der noch feucht war von dem Eis mit Kirschgeschmack, das er gerade geschleckt hatte. Und ein anderes Mal sagte er, sie sähe jetzt besser aus, ohne Pflaster, und weil ihre Nase fast wieder normal wäre. Aber das verstand sich von selbst. Aber es gab keine Liebesbriefe, Geschenke oder Blumen und keine Verabredungen mehr im French Park. Jane brauchte das alles nicht. An Dominic zu denken, von Dominic zu träumen, das genügte, damit sie in Verzückung geriet. Und zwar so sehr, dass sie es nicht riskieren wollte, mit jemandem über ihre Gefühle zu reden. Und schon gar nicht mit Sky. Trotzdem war sich Sky sicher, dass mit Jane etwas nicht stimmte. Sie kicherte, war ständig bester Laune und starrte mit einem rätselhaften Lächeln unentwegt in die Ferne. Das waren Hinweise genug. Und wenn Jane im Schlaf redete, fiel bei den üblichen Sabrina-Star-Fantasien jetzt immer öfter Dominics Name. Obwohl sich Sky Gedanken machte, hielt sie sich mit Fragen zurück, denn sie glaubte an Privatsphäre. Und außerdem hatte sie keine Lust zu hören, wie sehr Jane Dominic mochte. Aber dann passierte die Sache mit dem Eisstiel. Nicht die Tatsache, dass Jane ihn von Dominic überhaupt entgegennahm. Sky war dabei gewesen. Und auch wenn ihr auffiel, wie Jane errötete und den Stiel in ihre Tasche steckte, war das keine große Sache. Vielleicht wollte Jane einfach keinen Abfall auf die Straße werfen. Nein, es kam viel schlimmer. Eines Abends ging Sky auf die Veranda und ertappte Jane, wie diese mit dem Eisstiel tanzte. Tanzte und summte und sogar etwas vor sich hin murmelte. Sky hörte nur ein Wort. Dominic, natürlich. »Was machst du da?« brüllte sie entsetzt. »Wie konnte eine Penderwick so tief sinken?« Jane ließ den Stiel fallen und trat darauf. »Nichts«, sagte sie. »Ich tanze nur.«
»Du tanzt mit?«
Sky schaffte es nicht, weiter zu sprechen. Jane fing wieder an zu summen und drehte sich hin und her.
»Ist das Leben nicht wundervoll, Sky? Irgendwann passiert es auch dir, wenn du den richtigen Jungen triffst, und dann verstehst du mich.«
Sky gelang es, die Veranda zu verlassen und nach draußen zu laufen, ohne Jane eins auf die Nase zu geben und diese gleich wieder anschwellen zu lassen. Und wenigstens darauf war sie einigermaßen stolz. Aber jetzt machte sie sich doch ernsthafte Sorgen. Am nächsten Morgen wartete Sky, bis Tante Claire allein war. Nur mit einem neuen Puzzle von Turin beschäftigt, auf diesem war der Canale Grande in Venedig zu sehen, und Tante Claire suchte das letzte Stückchen einer Gondel. Sky fand das Puzzlestück unter dem Sofa. Es war ein bisschen feucht, als ob ein gewisser Hund daran gelutscht und es dann wieder ausgespuckt hätte.
»Du hast Glück, dass es ausnahmsweise mal nicht runtergeschluckt hat«,
sagte Sky und legte das Teil an seinen richtigen Platz.
»Tante Claire, darf ich dir eine Frage stellen?«
»Nur immer heraus damit.«
»Als du noch jung warst und...«
Tante Claire unterbrach sie. »Ich bin noch nicht alt.«
»Tut mir leid. Jünger. Als du jünger warst. Hast du da mal Sachen aufgehoben, die dir Jungs geschenkt haben? Komische Sachen?«
Tante Claire stocherte in dem Puzzleteilchen herum und suchte den Hut des Gondoliere. »Als ich auf der Uni war, hat mir ein ganz süßer Eishockeyspieler mal einen von seinen Schienbeinschonern geschenkt. Ist das komisch genug? Ich habe das Ding aufgehoben bis...
wahrscheinlich bis ich mit Mika, dem Chemiestudenten, ging.
Man sollte nicht meinen, dass ein Chemiker eifersüchtig ist, aber er hasste diesen Schienbeinschoner.
Hast du dich mit ihm unterhalten?
Mit wem?
Dem Schienbeinschoner.
Tante Claire kniff die Augen zusammen und sah Skye an, als sähe sie sie zum ersten Mal.
Nein, ich erinnere mich nicht, mit dem Schienbeinschoner gesprochen zu haben.
Oder hast du mit ihm getanzt?
Ehrlich, Skye, kannst du mir nicht etwas mehr verraten?
Muss ich mir Sorgen machen?
Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass du überhaupt tanzt und erst recht nicht mit komischen Sachen von irgendwelchen Jungs.
Tu ich auch nicht.
Sie war tief getroffen, dass jemand sie für so blöd halten konnte, aber sie wollte Janes Geheimnis nicht verraten.
Egal, ich hab mir nur so meine Gedanken gemacht. Ich hätte nichts sagen sollen.
Ich kannte mal ein Mädchen in der 7. Klasse, die aus den Socken ihrer Freunde Handpuppen bastelte, sagte Tante Claire. Ich weiß nicht, ob sie mit den Puppen geredet hat, aber sie hat so getan, als ob die Puppen mit ihr sprachen. Hilft das?
Ein bisschen.
Und es half tatsächlich, weil es offensichtlich Mädchen gab, die es noch schlimmer erwischt hatte als Jane.
Wenn ich jemals sowas Idiotisches tue, sperrst du mich ein, versprochen?
Versprochen. Bei der Familienehre der Penderwicks. Handpuppen aus jungen Socken. Entsetzt ging Skye nach draußen und blickte aufs Meer. Im September würde sie in der 7. Klasse anfangen. Wenn sich herausstellte, dass dort auch so ein Blödsinn stattfand, würde sie die Schule verlassen und als Einsiedlerin auf einem Berggipfel leben. Sie lief zurück zum Haus, griff sich ihren Tod durch schwarze Löcher und suchte einen schattigen Platz im Gras, wo sie sich ausstrecken und in Ruhe lesen konnte. Sie war bei dem Kapitel »Wenn das Universum böse wird« angelangt, das sie äußerst tröstlich fand. Killer-Asteroiden, eine zu Eis erstarrte Erde, das Ende der Menschheit. All das war viel leichter zu ertragen als eine total verknallte Schwester. Sie tauchte in die Tiefe explodierender Sterne und herumirrender Kometen ein und las glücklich weiter, bis sie von etwas abgelenkt wurde, an dem sie deutlich weniger Interesse hatte. Einem Beutel voller Golfbälle, der über ihr schwebte.
»Für Bettys Sammlung«, sagte Taran, der das andere Ende des Beutels festhielt.
»Noch mehr Golfbälle«,
sagte Skye, schob den Beutel zur Seite und setzte sich auf. In letzter Zeit hatten alle außer Tante Claire und Skye nach Golfbällen für Betty gesucht. »Was macht sie eigentlich mit den vielen Bällen?«
»Das weiß kein Mensch«, sagte Alec, der auch da war. »Ein Freund von mir leiht mir heute sein Boot. Habt ihr Lust mitzufahren?«
Mercedes Großmutter hat gesagt, dass sie mit darf, und Taran leistet Claire freundlicherweise an Landgesellschaft.
»Weil ich nämlich eine Heidenangst vor Booten habe«, erklärte Taran.
»Das solltest du doch nicht sagen«, protestierte Alec. »Skye ist sehr auf Sicherheit bedacht.«
»Stimmt«, sagte Taran grinsend. »Ich bleibe vor allem deshalb bei Claire, weil ich morgen zurückfahren muss und meinen letzten Tag lieber mit ihr als mit irgendjemand sonst verbringen möchte.«
»Ich verspreche dir, dass das Boot nicht explodieren wird, Skye«, sagte Alec. »Betty wird nichts passieren.«
»Und Jane würde auch nichts passieren. Mit all dem Wasser zwischen ihr und Dominic?«
»Okay«, sagte sie. »Eine Bootsfahrt wäre toll.«
»Gut. Wir treffen uns in einer halben Stunde am Kai. Jeffrey soll seine Klarinette nicht vergessen. Ich habe eine Überraschung.« Eine halbe Stunde später liefen 4 Penderwicks, einschließlich Hound, ein Tifton und eine Orne, dem Ocean Boulevard entlang zum Bootssteg, der dem Wet Inn gegenüber lag. Das Boot hieß Bernadette, war silberfarben mit grünen Streifen und hatte eine eindrucksvolle Anzahl Knöpfe und Ziffernscheiben zu bieten. Es waren auch genügend orangefarbene Schwimmwesten da, und Alec bestand darauf, dass alle eine anzogen, was Betty begeisterte. Endlich war sie nicht mehr die Einzige, die wie ein Kürbis aussah. Jeffrey verstaute seinen Klarinettenkasten und setzte sich vorn neben Alec. Die 4 Mädchen machten es sich hinten auf der breiten Bank bequem und die Hunde ließen sich dazwischen nieder. Alec ließ den Motor an und Jeffrey stieß das Boot vom Anlegesteg ab. Die Bernadette entfernte sich langsam aus dem Hafen. Dann legte sie an Tempo zu und dann noch mehr und bald flogen sie über das Meer, die Nasen im Wind, unter ihnen der rumpelnde Motor und hinter sich die spritzende, salzige Gischt. Sie fuhren nach Nordosten und kamen an Gandy Island vorbei. Alec fuhr langsamer, um ihnen das einsame kleine Haus auf der Insel zu zeigen, das ganz allein auf einem Stückchen Rasen stand. Niemand interessierte sich dafür, nur Jane stand auf und schaute. Sie schaute und schaute,
bis sie schon längst vorbei waren und erst das Haus und dann die Insel nur noch Punkte in der Ferne waren. Und auch dann hatte Jane noch nicht genug. Sie murmelte etwas von Dominic und einer Hängematte und versuchte, auf die Bank zu klettern, um weiterzuschauen. Aber Sky zerrte sie runter und hielt sie fest. Inzwischen waren sie auf dem offenen Meer. Und die Bernadette sauste noch eine wunderbar lange Zeit weiter, bis eine neue Insel auftauchte. Sie war größer als Gandy Island und es gab nur graue Felsen und Kiefern und keine kleinen Häuser oder andere Zeichen menschlichen Lebens. Alec stellte den Motor ab. »Haltet die Augen offen.«
»Wieso?« fragte Sky.
»Schaut einfach«, sagte er. Jeffrey wusste bereits, weshalb sie die Augen offen halten sollten, aber die Mädchen hatten eine schier endlose Fläche, die es abzusuchen galt. Das ganze weite Meer und den ebenso weiten Himmel, und die ganze Zeit bombardierten sie Alec mit Fragen. Endlich entdeckte Batty, dass einige der kleineren grauen Felsen auf der Insel merkwürdig geformt waren. Sie sahen fast aus wie riesige Würste, die am Ende schmäler wurden und spitz zuliefen. Sie kreischte begeistert auf, Hound und Hoover bellten und eine der Riesenwürste wackelte mit dem spitzen Ende und glitt langsam von den Felsen ins Wasser.
»Seehunde«, schrie Mercedes, »das sind Seehunde, Batty!«
Es waren tatsächlich Robben. Ein paar Dutzend von ihnen sonnten sich reglos auf den Felsen, die genauso grau und dick waren wie sie. »Näher fahren wir nicht ran, um sie nicht zu stören«, sagte Alec. »Aber Jeffrey und ich haben etwas Besonderes für sie geplant.« »Es ist eine Tradition in meiner Familie, eine McGrath-Tradition sozusagen, die meine Brüder und ich begonnen haben, als wir nicht viel älter waren als ihr jetzt. Sobald wir uns ein Boot ausleihen konnten, ging es los.« Während Alec erzählte, hatte Jeffrey seine Klarinette aus dem Kasten genommen und zusammengebaut. Jetzt griff Alec unter sich, zog einen noch größeren Kasten hervor, den bis jetzt keiner bemerkt hatte, und holte sein Saxophon heraus.
»Meine Damen und Hunde«, sagte Jeffrey, »wir spielen jetzt die Fanfare für den außergewöhnlichen Seehund.«
»Und entschuldigen uns bei Aaron Copland«, fügte Alec hinzu und blickte Jeffrey an, der seine Klarinette an die Lippen setzte. Gemeinsam nickten sie den Takt. 1, 2, 3, 4. Aus Jeffreys Klarinette strömte eine mitreißende, anrührende Melodie, die Ton für Ton aufstieg und über das Meer schwebte. Jeffrey spielte ganz allein, die Augen vor Konzentration geschlossen, bis das Lied zu Ende zu sein schien. Aber dann gesellte sich Alecs Saxophon zur Klarinette und zusammen spielten sie die atemberaubende Melodie noch einmal. Die Mädchen hielten einander fest und waren sicher, noch nie so schöne Musik gehört zu haben. Nur allzu bald war es Zeit für die Rückfahrt. Das Boot musste seinem Besitzer und Mercedes ihrer Großmutter zurückgebracht werden. Alle winkten den Robben zum Abschied zu, was diese, wie alles Vorangegangene, mit Nichtachtung straften, und Alec wendete das Boot und steuerte die Küste an.
»Berauschend und köstlich, entzückend«, murmelte Jane
und lehnte sich mit flatternden Haaren in den Wind.
»Zauberhaft wundervoll und fantastisch und wundervoll zauberhaft.« »Ich bin auch glücklich«, sagte Sky zu Jane.
Sky war wirklich glücklich. Und so entspannt, dass sie zustimmte, als sie im Hafen ankamen und Batty bettelte, an Bord bleiben zu dürfen, während Alec das Boot zurückbrachte. Sie bestand nicht einmal darauf, dass Batty noch ein oder zwei extra Schwimmwesten überzog. Da Jeffrey auch an Bord blieb und Hoover und Hound ebenfalls, mussten nur Sky, Jane und Mercedes aussteigen. Nachdem sie sich bei Alec immer und immer wieder bedankt hatten, kletterten sie auf den Steg und sahen zu, wie das Boot ablegte. Batty, mutig allein auf der Rückbank, winkte in einem fort. Erst danach drehte sich Sky zum Steg um und sah, dass jemand am Ende des Bootsstegs zu warten schien. Und die ganze Schwere der Verantwortung und mit ihr all ihre Ängste trafen Sky wie ein Bowlingball, der ihr auf den Kopf fiel.
»Dein Bruder ist da, Mercedes. Er scheint nach dir zu suchen«, sagte sie und wünschte, dass es stimmte.
»Vielleicht«,
es klang skeptisch.
»Er sucht fast nie nach mir.«
»Möglicherweise«, sagte Jane und wandte sich schon zum Gehen, »sucht Dominic mich.«
»Jane, geh nicht«, sagte Sky.
Aber sie war schon weg. Sie glitt dahin. Sky wusste nicht, wie sie das machte, und sah aus wie eine Filmprinzessin in einem langen Ballkleid. Den ganzen Steg entlang glitt Jane, bis sie bei Dominic ankam. Sie blieb stehen, sie redeten kurz miteinander,
Und dann gingen sie zusammen weg. Weg von Sky und Mercedes in Richtung French Park. Jane wusste, dass sie glitt. Anmutig und stolz wie eine Jungfer auf ihrem Weg zu Peter Pevensey, dem Hochkönig von Narnia. Und weil sie so aussah, dachte sie auch jungfernhafte Gedanken. Zum Beispiel, wie sehr sie diesen Jungen, Dominic, liebte. Und dass sie sich jetzt zum ersten Mal trafen, seit sie die Liebe zu ihm vollkommen gepackt, eingehüllt und verschlungen hatte. Und dass sie kein einziges Wort mehr hatte schreiben können, seit sie sich auf die Nase gehauen hatte. Nein, das war kein jungfernhafter Gedanke. Aber was war schon die Kunst, wenn man sie mit der Liebe verglich? Und wer vermochte zu schreiben, wenn er sich in jeder wachen Minute fragte, wo Dominic war, was er tat, was er dachte, ob er von seinem Skateboard gestürzt war und wenn ja, was sie sagen könnte, um ihn zu trösten, während sein blutverschmierter Kopf in ihrem Schoß ruhte? Das waren jungfernhafte Gedanken. Und jetzt, wo sie das Ende des Stegs erreicht hatte und bei ihm war, ihrem Geliebten, gingen sie gemeinsam zum French Park, wo sie sich hinsetzen und ihre Liebe miteinander teilen würden. Das wusste sie. Und sie würde ihm so viel zu erzählen haben, dass sie von der Bernadette aus gern die Island gesehen und dass sie die ganze Zeit nur an ihn gedacht hatte. Und er müsste ihr versprechen, nur dann vom Skateboard zu stürzen, wenn sie in der Nähe war, damit sie seinen blutverschmierten Kopf würde halten können. Und dann waren sie im French Park, wo Jane sich auf die Bank setzte und obwohl Dominic sie weiter umkreiste, konnte sie nun die Augen schließen, um ihn sich besser als edlen Ritter vorzustellen, der ihrer Liebe wert war. Und als er sich schließlich neben sie setzte, war sie gefasster.
»Ich hab dir viel zu erzählen, Dominic«, sagte sie.
»Klar.« Dominic scharrte mit den Füßen.
»Ich auch. Ich muss dich was fragen, meine ich.«
»Wirklich?«
Das war eine Überraschung. Bis jetzt hatte Dominic sich nicht dadurch ausgezeichnet, viele Fragen zu stellen.
»Dann du zuerst.«
»Nein, ist schon okay.«
»Bitte.«
»Okay, hier ist meine Frage.«
Dominic scharrte wieder mit den Füßen und räusperte sich.
»Kann ich dich küssen?«
»Wie bitte?«
Jane war so überrascht, dass sie aufsprang. Liebte er sie auch? Sie hatte es nicht zu hoffen gewagt.
»Es wird nur ein kleiner, kurzer Kuss sein.«
Er blickte ernst aufs Meer.
»Fast gar kein Kuss.«
Sie setzte sich wieder.
»Oh, Dominic, die Liebe kennt kein Maß.«
»Was?«
»Ich meine, ja, bitte küss mich.«
Sie drehte sich erwartungsvoll zu ihm und er drehte sich zu ihr, hielt den Kopf erst so und dann so, um beiden Nasen Platz zu bieten, bis er zum großen Finale kam. Er hatte sie nicht belogen. Es war ein kurzer, kleiner Kuss, fast gar kein Kuss. Und gleich darauf war er schon weg. Rauf auf sein Skateboard und fort aus dem Park. War alles schon vorbei? So schnell auf und davon? Aber Jane machte es nichts aus. Nicht, dass er weg war und auch nicht, dass sie ihm gar nichts von Gandy Island erzählt hatte oder davon, dass sie seinen blutverschmierten Kopf halten würde. Jane glaubte, dass ihr nie wieder irgendeine Sache etwas ausmachen könnte. Der Held ihrer Träume hatte sie geküsst. Und sie war über die Maßen glückselig und auf dem Weg ins... Wohin führte die Glückseligkeit?
Ins Paradies.
Spät in der Nacht wurde Sky widerwillig aus ihrem wunderbaren, tiefen Schlummer gerissen. Ihr erster Gedanke war, dass sie es wirklich satt hatte, ständig von Leuten geweckt zu werden. Ihr zweiter war, dass Jane wieder mal im Schlaf redete.
»Fragen, verzagen, wagen, ertragen, vielleicht«, sagte Jane. »Und klagen und nagen, das sind gute Wörter.«
»Wach auf, Jane«, sagte Sky müde. »Wenn du schon im Schlaf reden musst, kann's nicht was Interessanteres sein.«
»Ich schlafe nicht. Tut mir leid, ich werde leiser sein.«
Jane flüsterte jetzt.
»Fächeln, hecheln, lächeln. Nein, das hilft mir nicht. Schwächeln?«
Sky setzte sich auf und sah, dass Jane sich mit einer Taschenlampe unter der Decke versteckte.
»Komm raus!«
Janes Kopf tauchte auf.
»Wenn du schon wach bist, kannst du mir ja vielleicht mit meiner Ode helfen?«
»Was für eine Ode?«
»Ah, egal, erzähl's mir lieber nicht.«
Wenn Jane eine Ode an Dominic schrieb, wollte Sky nichts davon wissen. Aber genau das war es natürlich, was Jane tat. Seit sie vom French Park zurückgekommen war, hatte sie sich so merkwürdig albern benommen, dass ihr Verhalten davor fast als normal bezeichnet werden müsste.
Was reimt sich denn auf zu zweien?
Speien. Wie in »Sind wir zu zweien, wird mir schlecht«.
Hinter dem Bambusrollo meldete sich eine verschlafene Stimme.
»Wie wär's mit verzeihen?«
»Sind wir zu zweien, kann ich dir alles verzeihen«, sagte Jane glücklich. »Danke, Jeffrey.«
»Bitte, ich kann dir auch viel verzeihen.«
»Jetzt brauche ich noch einen Reim auf Skateboard«, sagte Jane.
Sky war mit einem Sprung bei Jane und entriss ihr die Taschenlampe.
»Keine Reime mehr, ich mein's ernst.«
Jane seufzte laut und wälzte sich eine Weile im Bett hin und her. Sky wollte schon auf äußerst unäposche Art die Geduld verlieren, als sich die verschlafene Stimme wieder meldete.
»Und die Sonne bringt es an den Tag, dass ich auch dein Skateboard mag.«
»Jeffrey, du bist klasse«, rief Jane aus.
Sky gab sich damit zufrieden, beide mit je einem Turnschuh zu bewerfen, und danach wurde es auf der Veranda endlich still. Haarschnitte. Für Taran wurde es Zeit, Point Muet zu verlassen. Aber keiner wollte, dass er ging. Selbst Hoover und Hound waren unruhig und sorgten dafür, dass er sich immer wieder in ihren Leinen verhedderte. Taran wäre selbst am liebsten geblieben. Leider muss ich wieder an die Arbeit. Ich habe einen Termin im Aufnahmestudio. Eine wichtige Sache, fügte Alec hinzu, die noch mehr Aufträge nach sich ziehen kann.
Dafür würde ich auch abreisen, sagte Jeffrey.
Ich auch, sagte Batty.
Sky sah ihre jüngste Schwester an und schüttelte den Kopf.
Weißt du überhaupt, was ein Aufnahmestudio ist?
Klar weiß sie das, sagte Taran und ging in die Hocke, um sich von Batty zu verabschieden. Wir sehen uns wieder, Kleine. Mach weiter mit deiner Musik und viel Glück bei, du weißt schon was, Hals- und Beinbruch.
Batty wusste, dass »Du weißt schon was« ein Geheimcode für das Konzert war, das sie und Jeffrey vorbereiteten, und dass Taran den Code benutzte, weil es ein Überraschungskonzert sein würde. Sie war sich aber nicht sicher, warum er »Hals- und Beinbruch« gesagt hatte und schaute nervös zu Sky hinüber, die neuerdings ständig Angst hatte, dass jemand sich etwas brach oder explodierte. Aber Sky hörte nicht, was Taran sagte. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, Jane zu beobachten, die sich schon wieder ganz sonderbar benahm. Jetzt war es wirklich höchste Zeit für Taran. Während Batty auf ihrer Mundharmonika eine traurige Melodie spielte, stieg er ins Auto und gleich wieder aus, weil er vergessen hatte, ihr noch ein paar letzte Golfbälle zu geben, die er gefunden hatte. Und dann versuchte Hoover noch einmal, ihn umzustoßen, damit er doch da blieb, aber es funktionierte nicht, und Taran fuhr los und ließ alle zurück. Obwohl Batty traurig war, dass Taran fortging, freute sie sich über die neuen Golfbälle. Nicht nur, weil sie ihr so gut gefielen, sondern weil sie damit einen Grund hatte, allein zu sein. Das Überraschungskonzert war nämlich nicht ihr einziges Geheimnis. Sie wusste auch, warum Jane sich so komisch benahm. Jane hatte ihr ganz früh am Morgen alles erzählt, dass sie im Gasthof für Dominic einen Knoten abgegeben hatte, dass sie hoffte, dass ihm der Knoten so gut gefiel, dass er sie sehen wollte, und dass sie glaubte, vor Kummer zu sterben, wenn er es nicht täte. Batty hatte Jane gefragt, was das für ein Knoten war, aber Jane hatte gesagt, es wäre nicht wichtig und sie solle es ja niemandem verraten, vor allem Sky nicht. Batty hatte nichts verraten und würde es auch nicht tun, aber es war einfacher, nichts zu sagen, wenn sie nicht beobachten musste, wie Sky Jane voller Sorge ansah. Außerdem wollte sie nicht daran denken, dass Jane sterben könnte. Das war einfach zu traurig. Also liefen Batty und Hound mit den neuen Golfbällen zum Haus zurück und in Battys Zimmer, wo sie ihre Sammlung unter dem Bett versteckt hatte. Währenddessen spionierte Sky hinter Jane her. Sky und Jeffrey saßen auf der Terrasse, nicht weit von Jane entfernt, die an einer Birke lehnte und sehnsüchtig auf den Ocean Boulevard blickte. Sie hielt offensichtlich Ausschau nach einer Person, die auf einem Skateboard vorbeigefahren kommen könnte.
»Du nimmst das nicht ernst genug, Jeffrey. Ich habe Angst, dass Jane verblödet, wenn sie Dominic noch öfter trifft«, sagte Sky. »Was summst du denn da?«
»Ein Lied, an dem Alec und Taran neulich herumprobiert haben«, sagte Jeffrey und summte weiter. »Es handelt von einer Frau, die auf ihren Liebsten wartet.«
»Du bist eine große Hilfe.
Lass uns Golfbälle für Batty suchen. Sie möchte ein paar für Ben mit nach Hause nehmen und morgen verkaufen wir den Rest.« Sie hat mir von einer Frau in einem grünen Rock erzählt, die ihr $5 für ein paar Bälle gegeben hat. Und ich spende meine Golfschläger.
Deine Golfschläger?
Sky war entsetzt.
Deine Mutter und Dexter werden fuchsteufelswild sein.
Vielleicht. Aber ich kann sicher bei Alec bleiben, bis sie sich wieder beruhigt haben. Bei dieser Vorstellung sah Jeffrey richtig vergnügt aus. Außerdem sind es meine Golfschläger und ich kann damit machen, was ich will. Und ich habe Betty versprochen, dass sie das ganze Geld, das wir verdienen, behalten kann, um auf ein Klavier zu sparen. Komm, wir gehen jetzt gleich in den Wald, um mehr Bälle zu suchen.
Nein, 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 nein! Kein Suchen im Wald, kein Ballverkauf morgen und kein Klavier, vor allem kein Klavier!
Ich mach dir einen Vorschlag, sagte Jeffrey. Du kommst jetzt mit in den Wald und danach spielen wir Fußball am Strand. Die Sonne schien hell. Vom Meer wehte eine sanfte Brise und es war Ebbe. Alles war perfekt für Fußball am Strand.
Du meinst richtig Fußball? Ohne verrücktes Zeug wie Hunde und Mercedes?
Genau. Dann kam Hound mit einem leeren Eimer im Maul angelaufen, gleich hinter ihm Betty mit zwei weiteren Eimern. Und ohne direkt zugestimmt zu haben, nahm Sky einen Eimer entgegen und machte sich auf den Weg zum Kiefernwald, um noch mehr blöde Golfbälle zu sammeln. Sie gestattete sich einen letzten Blick über die Schulter zu Jane und ermahnte sich dann selber, nicht albern zu sein. Sie wären höchstens eine halbe Stunde weg. Was konnte Jane in einer halben Stunde passieren? Eine ausgezeichnete Frage. Eine, die später zu einem Familienwitz der Penderwicks werden sollte und die eigentlich hieß: Da hast du aber nicht in Ruhe darüber nachgedacht. Und keiner würde später lauter darüber lachen als Sky, höchstens Jane. Aber für Sky, die auf eine Kiefer geklettert war und in ein Vogelnest griff, um dort einen Golfball herauszuholen, war es plötzlich eine ganz reale Frage. In der Ferne rief jemand ihren Namen.
»Sky? Sky, wo bist du?«
»Das ist Mercedes«, sagte Betty.
Sky wusste sofort, dass Jane etwas zugestoßen war. Sie warf die Golfbälle auf den Boden und lief in die Richtung, aus der die Stimme kam. Erst als sie Mercedes sah, die zwischen den Bäumen herumstolperte, wurde sie langsamer.
»Wo ist Jane?«
schrie Sky.
»Am Strand, oh Sky!«
Aber Sky rannte schon weiter, zu ungeduldig, um auf Erklärungen zu warten. Am Haus angekommen, stürmte sie die Steinstufen hinunter, und dann war sie am Strand und kam schlitternd neben Jane zum Stehen, die nicht tot war und nicht mal im Sterben lag, sondern aufrecht und ohne sichtbare Blutflecken dastand. Und Dominic war nirgends zu sehen. Es war allerdings etwas seltsam, dass Jane unentwegt auf die Marshmallow-Feuerstelle starrte und dabei mit einer Schere herumfuchtelte. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp.
»Was ist los, Jane? Was machst du mit der Schere?«
»Nichts Besonderes. Ich hatte nur noch ein paar Wünsche.«
Plötzlich drehte sich Jane mit einem Ruck zu Sky. Die Locken auf der linken Seite hatte sie fast bis zum Ohr gestutzt. Sky kreischte, genau wie damals, als sie Janes blutige Nase gesehen hatte, und stampfte wie ein wütender Bär im Sand herum. Was zum Teufel konnte Jane in einer halben Stunde schon passieren? Nicht mehr, als dass sie den Verstand verlor und sich einen Haarschnitt gab, der zu einer Zweijährigen passte. Jetzt trafen auch die anderen ein. Mercedes außer Atem und aufgeregt, Jeffrey mit Betty auf seinem Rücken und Hound, der wütend bellte, weil er Sky schreien gehört hatte und wusste, was das bedeutete.
»Was ist los?
Wer hat das mit Janes Haaren gemacht?« fragte Jeffrey Sky, die versuchte, mit dem Stampfen aufzuhören. Jane antwortete.
»Ich war's. Ich bin einfach ausgeflippt. Sky, du hättest deine helle Freude an mir gehabt.«
»Du warst böse auf deine Haare?«
fragte Betty und ließ sich von Jeffreys Rücken gleiten.
»So ähnlich.«
Und schnell, bevor jemand sie daran hindern konnte, schnitt sich Jane noch eine Strähne ab und warf sie auf die Feuerstelle. Und jetzt sahen alle das Häufchen Locken, die schlapp und dunkel im Sand lagen.
»Oh nein, wir sind wieder beim Feuergott«, sagte Jeffrey, als Jane zu singen begann.
»Feuer, Sonne, Sand und Meer, hört mir zu und seht hierher, ganz bescheiden bitte ich sehr. Bringt mir, was ich wünsch und mehr.«
»Das macht sie schon die ganze Zeit«, sagte Mercedes. »Ich hab versucht, dass sie aufhört, aber sie hat einfach weitergemacht.«
»Ist sie verrückt geworden?«
fragte Betty und hielt sich hilfesuchend an Hound fest.
»Ja«, sagte Sky mit finsterer Miene. »Und es ist alles meine Schuld. Jane, gib mir die Schere.«
»Nein.«
Aber bevor sie sich noch mehr Haare abschneiden konnte, riss Jeffrey ihr die Schere aus der Hand.
»Jetzt wird nicht mehr geschnitten«, sagte er. »Und Sky,
Es ist meine Schuld. Ich hätte dich nicht überreden sollen, sie allein zu lassen.
Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Ich war für sie verantwortlich.
Ich bin selber für mich verantwortlich, besten Dank. Und wenn du mir nicht erlaubst, dass ich mehr Haare abschneide, dann müssen die hier eben reichen.
Jane nahm eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche.
Du solltest froh sein, dass ich kein Feuer angezündet habe, als ich allein war, Skye. Ziemlich verantwortungsbewusst von mir, oder? Aber jetzt, wo alle da sind, mache ich's. Nur ein kleines Feuer, damit meine Wünsche in Erfüllung gehen.
Kein Feuer, sagte Skye, und Jeffrey nahm ihr auch die Streichhölzer ab.
Jane machte den schwachen Versuch, sie sich zurückzuholen, aber es war deutlich zu sehen, dass ihr die Sache nicht allzu sehr am Herzen lag, und bald gab sie sich geschlagen und sank erschöpft in Jeffreys Arme.
Tränen liefen ihr über das unglückliche Gesicht, und die Fransen ihrer abgesäbelten Haare hingen ihr in die Augen. Batty und Hound stellten sich beschützend vor sie, und Skye wandte sich an Mercedes.
»Erzähl mir, was passiert ist.«
»Dominic hat gesagt, ich soll Jane das Gedicht zurückgeben, das sie geschrieben hat.«
»Dominic, ich hab's gewusst,« knurrte Skye.
Mercedes ließ den Kopf hängen.
»Ich schäme mich, eine Orne zu sein.«
»Darum geht's nicht. Erzähl mir von der Ode, dem Gedicht.«
»Ich bin also hergekommen und hab es Jane gegeben. Und ich hab's nicht gewusst, ehrlich, aber...« Dominic hatte etwas hinten drauf geschrieben. Als Jane das gelesen hat, war sie eine Weile ganz still. Dann hat sie gesagt, wir sollten dem Feuergott opfern. Und sie hat die Schere und Streichhölzer geholt und mir erklärt, was wir machen müssen. Und ich habe ein kleines Stück von meinen Haaren abgeschnitten und habe gewünscht... Jane hat gesagt, ich soll es niemandem verraten, aber... Ich habe mir gewünscht, nie mehr vom Rad zu fallen.
Mercedes warf Batty einen Blick zu, die nickte. Das war ein guter Wunsch.
Weiter, sagte Skye.
Jane hat die Schere genommen und ihr Gedicht zerschnitten und auf die Feuerstelle geworfen. Und sie hat ein ganzes Büschel von ihren Haaren abgeschnitten und auch darauf geworfen. Und dabei hat sie die ganze Zeit getobt. Und als sie gar nicht mehr damit aufhörte, bin ich losgelaufen, um dich zu suchen.
Mercedes sah Jane traurig an, die immer noch schlapp in Jeffreys Armen lag.
Ich glaube, ihr Herz ist gebrochen.
Nicht mein Herz, schluchzte Jane. »Mein Stolz ist gebrochen. Ich bin ein Dussel und ein Dummkopf, ein Trottel und ein Idiot und...«
Jeffrey schnitt ihr das Wort ab. »Es reicht. Kannst du allein stehen?«
»Natürlich.«
Und sie stand mit so viel Würde auf, wie jemand in einer solchen Situation überhaupt aufbringen kann.
»Wie schlimm sehen meine Haare aus?«
»Schrecklich«, sagte Batty.
Als erstes galt es, Jane zu Tante Claire zu bringen. Tante Claire kannte sich besser mit Herzen und Haaren aus, als Skye sich jemals erhoffen konnte. Also halfen sie und Jeffrey Jane, die Stufen zum Haus hochzuklettern, wo Tante Claire gerade auf die Terrasse kam.
»Tante Claire, es hat einen Vorfall gegeben«, sagte Skye und schnitt eine Reihe von wilden Grimassen, die bedeuten sollten, »erschrick nicht so sehr vor dem, was du gleich sehen wirst, vor allem Jane.«
Wunderbarerweise verstand Tante Claire sofort. Und abgesehen davon, dass sie mit einer ihrer Krücken herumfuchtelte und gefährlich schwankte, bis Jeffrey sie auffing und auf einen Stuhl sinken ließ, blieb sie erstaunlich ruhig.
»Ein Vorfall«,
wiederholte sie.
Ihre Stimme war nur ein kleines bisschen höher als sonst.
»Ja, das sehe ich. Ich hab mir die Haare abgesäbelt«, sagte Jane. »Das einzig Schöne an mir.«
»Deine Haare sind nicht das einzig Schöne an dir, aber ich verstehe nicht...«
Tante Claire unterbrach sich und sah sich fragend um. »Hat noch jemand seine Haare abgeschnitten? Vielleicht sogar Hound?«
»Nur Jane«,
sagte Batty und tätschelte Hound, um ihm zu versichern, dass niemand seine Haare abschneiden würde.
»Und es ist meine Schuld«,
fügte Mercedes hinzu,
»weil ich eine Orne bin.«
Jane schüttelte den Kopf.
»Niemand ist schuld, außer mir.
Skye hat noch versucht, mich zu warnen, aber ich habe nicht auf sie gehört. Ich war ein Trottel.« »Eine Idiotin, ein Schwach...«
»Hör auf«, sagte Jeffrey.
»Kopf!«
Sie fing wieder an zu weinen. Tante Claire streckte die Arme aus.
»Jane, komm her, Süße, und erzähl mir, weshalb du ein Trottel warst.«
Jane ging schluchzend zu ihr und schluchzte, bis Tante Claire hilfesuchend zu Skye hochblickte. Skye machte ein paar ungelenke Tanzschritte und sagte,
»Schienbeinschoner.«
Irgendwie verstand Tante Claire auch das, worauf Sky sicher wusste, dass sie die klügste Tante aller Zeiten war, und strich Jane sanft über die Haare. »Süße, kannst du dich noch an all die Bills erinnern, von denen ich dir erzählt habe? Die, in die ich mich verliebt hatte? Was ich dir nicht erzählt habe, ist, wie schlimm mich einer von ihnen verletzt hat.« Janes Schluchzen wurde ein bisschen leiser.
»Ich dachte, mein Herz singt, Tante Claire, ganz ehrlich, aber es summte bloß. Oder vielleicht hat es auch nur geredet. Und die ganze Zeit hat dieser heimtückische Dominik, oh, es ist zu schrecklich.«
»Weißt du, das Beste in so einer Situation ist, die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Als ob es eins von deinen Büchern wäre.« Tante Claire blickte zu Sky hoch und wies mit dem Kopf in Richtung Uferdamm. Und diesmal verstand Sky. Jane würde ihre Geschichte leichter erzählen, wenn nicht alle um sie herum standen. Also führte Sky Hound und die anderen von der Terrasse herunter zum Uferdamm, wo sie sich nebeneinander hinsetzten und ihren unglücklichen Gedanken nachhingen. Es war eine Erleichterung, als Alec ankam, denn erstens war er nicht unglücklich und zweitens lud er sie am Abend zu einem Film in seinem Haus ein, was angenehm normal klang und gar nicht so, als wenn sich noch jemand die Haare absäbeln würde. Aber nachdem sie sich für die Einladung bei ihm bedankt hatten, bemerkte er Jane und Tante Claire, die eng aneinander geschmiegt auf der Terrasse saßen. Er fragte, was los war, und Sky und Jeffrey gaben ihm eine kurze Erklärung, wobei sie aber die Ode ausließen und nur andeuteten, was Dominik damit zu tun hatte.
»Wie schlimm sehen Janes Haare denn jetzt aus?« fragte Alec anschließend.
»Grauenhaft! Als hätte sie mit einem Rasenmäher gekämpft und verloren«, sagte Sky. »Es müsste aber gehen, wenn wir sie ein bisschen nachgeschnitten haben.«
»Kannst du deine Haare schneiden?« fragte Alec. »Oder deine Tante?«
»Nicht richtig.
Weil ich nämlich zufällig selber einen Haarschnitt gebrauchen könnte. Und dann würde ich Jane einfach mitnehmen.«
»Zu einem richtigen Friseur?«
Sky hielt das für eine ausgezeichnete Idee. »Aber Sie brauchen eigentlich gar keinen neuen Schnitt.«
»Nein?« Alec fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die ganz ordentlich aussahen.
»Nein«, sagte Jeffrey.
»Dann lass ich mir den Bart abrasieren. Das wollte ich schon lange.«
»Gut«, sagte Bertie. »Ich mag keine Bärte.«
Alec lachte.
»Na also, dann ist die Sache entschieden.«
Deutlich aufgemuntert wartete Sky ab, bis sie sicher war, dass Jane Tante Claire die ganze grauenhafte Geschichte erzählt hatte. Dann lief sie zur Terrasse, um ihnen von Alecs Vorschlag zu berichten. Tante Claire nahm ihn dankbar an, und Sky setzte Jane einen großen Hut und eine Sonnenbrille auf.
»Tut mir leid«, sagte Jane unter ihrer Verkleidung zu Sky. »Ich war keine gute Hilfs-Epo.«
»Schon okay.«
Es stimmte. Seit Jane sich in Dominik verliebt hatte, war sie so ungefähr die schlechteste Hilfs-Epo gewesen, die man sich vorstellen konnte. Das entließ Sky aber nicht aus ihrer Verantwortung. Sie hätte bei Jane bleiben sollen und sie nicht verlassen dürfen, als sie sie am nötigsten brauchte.
»Komisch«, sagte sie zu Jane. »Ich hab plötzlich auch Lust auf einen neuen Haarschnitt.«
»Nein, Sky. Das musst du nicht.«
Aber Sky musste. Es war das Mindeste, was sie tun konnte. Und Betty und Mercedes hatten plötzlich ebenfalls Lust auf eine neue Frisur. Während sich alle, die in letzter Zeit versucht hatten, Betty die Haare zu bürsten, einig waren, dass sie unbedingt einen neuen Haarschnitt brauchte, erklärten sie Mercedes, dass sie nicht einfach ohne Erlaubnis die Haare abschneiden lassen konnte. Also rief sie ihre Großmutter an, die ja sagte. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass nicht auch Jeffrey und Tante Claire neue Haarschnitte brauchten, dirigierte Alec die vier Mädchen zu sich und dann ins Auto. Als sie losfuhren, flüsterte Jane Sky zu:
»Versprich mir, dass du nichts Verrücktes tust, wie Dominik verhauen zum Beispiel.«
»Darf ich ihm die Haare abschneiden?«
»Nein, bitte, nein. Versprich mir, dass du ihn in Ruhe lässt. Ich schäme mich schon genug.«
Obwohl Sky das alles widerwillig versprach, fing Jane schon wieder an zu weinen, als sie nur daran dachte. Sie weinte, bis sie beim Friseur ankamen. Das Gewitter. Als es Zeit für das Abendessen war, hatte Jane schon seit 2 ganzen Stunden nicht mehr geweint. Sie schaffte es sogar auch während des Abendessens nicht zu weinen, und das trotz ihres Thunfisch-Nudelauflaufs. Sie hatte darauf bestanden zu kochen, weil sie an der Reihe war, obwohl sich alle anboten, es für sie zu übernehmen. der an einigen Stellen matschig und an anderen verbrannt war und insgesamt ziemlich langweilig schmeckte. Nach dem Abwasch, als Tante Claire, Jeffrey und Skye sich fertig machten, um zu Alec zu gehen, der einen Film ausgeliehen und viel Popcorn bereitgestellt hatte, dachte sie kurz, sie würde einen Rückfall bekommen, aber es gelang ihr, die Tränen zurückzuhalten. Schließlich war es ihre eigene Entscheidung gewesen, bei Betty und Mercedes zu bleiben. Die beiden feierten ihre erste Pyjama-Party und platzten fast vor Aufregung.
»Jane, bist du sicher?«
fragte Skye und blieb zögernd stehen, nachdem Jeffrey Tante Claire mit ihren Krücken aus dem Haus geholfen hatte.
»Ja«,
sagte sie edelmütig und versuchte, das hysterische Gelächter zu ignorieren, das aus Bertys Zimmer drang.
»Es zieht ein Gewitter auf. Du passt auf, dass keiner vom Blitz erschlagen wird, ja?«
»Ja«.
Es war eine lächerliche Frage, aber Jane wusste, dass sie es verdiente, wie eine Schwachsinnige behandelt zu werden, nach all dem Chaos, das sie angerichtet hatte.
»Oder explodiert, ja?«
Selbst in ihrer gegenwärtigen Verfassung voller Demut und Reue war das zu viel für Jane.
»Skye,
keiner außer dir glaubt, dass Betty explodieren kann.«
»Du hast es gelesen«, sagte Skye. »Es stand auf der Liste.«
»Schau dir einfach den Film an und hab Spaß, wir werden schon überleben.«
Jane schob Skye aus dem Haus und schloss die Tür. Würde sie jetzt, wo sie allein war, wieder anfangen müssen zu weinen? Sie zwinkerte probeweise, aber als keine Tränen kamen, glaubte sie wenigstens für ein paar Stunden okay zu sein. Wenn sie den ganzen Abend ohne Weinen hinter sich brachte, wäre vielleicht alles wieder okay. Sie durfte nur nicht zu viel an Dominic denken oder daran, dass er ihre wunderbare Ode an einen Kuss zurückgeschickt hatte. Das war der Titel, den sie ihrem Gedicht nach langem Grübeln gegeben hatte. Und sie durfte vor allem nicht zu viel über die Antwort nachdenken, die er auf die Rückseite der Ode gekritzelt hatte. Oh nein, schon dachte sie wieder daran. Jane ging hinaus auf die Terrasse, um die Salzluft einzuatmen und nicht an Dominic zu denken. Sie machte sich nichts vor, was ihre Schönheit oder die von Mercedes betraf, aber sie war mit ihrer neuen Frisur durchaus zufrieden. Alec war mit ihnen zu Marilyns Salon gefahren, wo es tatsächlich eine Marilyn gab, die Jane den besten Haarschnitt ihres Lebens verpasste. Weiche Locken, die ihr Gesicht umspielten. Das gefiel allen so gut, dass genau der gleiche für Betty bestellt wurde, und danach bekam Skye ihre eigene Version, die besser zu glatten Haaren passte. Und während Alec der Bart abrasiert wurde, bekam auch noch Mercedes den gleichen Schnitt wie Skye. Was Haare betraf, so endete der Tag äußerst erfolgreich. Das Gewitter, das Skye vorhergesagt hatte, war im Anzug. Es blitzte und donnerte noch nicht, aber der Wind war stärker geworden, schüttelte die Bäume und blies die Hitze des Tages weg. Riesige schwarze Wolken segelten vom Horizont herüber. Jane freute sich. Nichts war besser als ein prächtiges Gewitter, um dafür zu sorgen, dass man aufhörte zu weinen und merkte, wie albern man sich benahm. Sie kletterte auf den Uferdamm und atmete den betörenden Duft nach baldigem Regen ein. Ein Nebelhorn tutete in der Ferne und erinnerte Jane an zertrümmerte Schiffe und ertrunkene Seeleute.
»In alter Zeit«, erzählte sie dem Wind, »hielten Frauen am Ufer Ausschau und bangten um ihre Männer, die sich in zerbrechlichen Holzbooten durch den Sturm kämpften und von mächtigen, wütenden Wellen gepeitscht wurden. Oh Mist, das muntert mich nicht gerade auf.«
Sie wollte sich lieber etwas anderes vorstellen und fing von vorn an.
»Ich bin das Gegenteil von Samson. Als meine Haare heute geschnitten wurden, kehrte meine Kraft zurück.«
»Schon besser.« Mit sich selbst zufrieden streckte Jane die Hände hoch in die Luft, um die Elemente zu befehligen.
»Ich bin die allmächtige Jane Letitia Penderwick, Königin des Sturms. Verneigt euch vor mir!«
Donnergerollen grüßte sie, was Jane als nette Geste empfand. Die schwarzen Wolken rollten immer schneller heran, direkt der untergehenden Sonne entgegen. Noch ein paar letzte bleiche Strahlen erfassten die Gischt. Dann wurde auch dieses Licht gelöscht und das Meer verwandelte sich in eine brodelnde graue Masse. Ein greller Blitz zuckte in den Wolken, wieder grollte der Donner, jetzt näher, und die ersten dicken Regentropfen fielen. Einige von ihnen fielen der Königin des Sturms mitten auf die Nase.
»Jane, Jane, komm rein, sonst wirst du vom Blitz erschlagen.«
Betty und Mercedes standen mit großen ängstlichen Augen an der Fliegengittertür und Hound begleitete ihre Schreie mit seinem Gebell.
»Ich komme ja schon«,
sagte Jane, aber es regnete jetzt heftiger. und selbst die Königin des Sturms hatte keine Lust, klatschnass zu werden. Sie winkte der See noch einmal hoheitsvoll und rannte dann ins Haus.
»Mach die Tür zu!« schrie Bertie.
Jane schob die Schiebetür zu und sperrte den Regen aus. Dann schüttelte sie das Wasser aus ihren Locken.
»Warum regst du dich so auf, Bertie? Du kennst Gewitter doch von zu Hause.« »Zu Hause ist aber nicht am Meer.«
Bertie zog hauend hinter die Couch, um mit ihm Schutz zu suchen.
»Außerdem habe ich Angst um die Seehunde.«
»Sie denkt, sie ertrinken«,
fügte Mercedes hinzu. Jane drehte sich zum Fenster um und starrte in den Sturm, die Wellen und den peitschenden Regen hinaus. Die Seehunde hätten bestimmt keine angenehme Nacht.
»Sie werden nicht ertrinken«, sagte sie.
»Woher weißt du das?«
»Weil es Meerestiere sind. Meerestiere ertrinken nicht.«
Aber Jane wusste, dass sie niemanden überzeugte. Bertie hatte bereits ihre trotzige Miene aufgesetzt, wie immer, wenn sie glaubte, entgegen aller Logik recht zu haben. Und Mercedes sah so wackelig aus wie auf dem Fahrrad. Es war höchste Zeit für eine neue Taktik, fand Jane. Sonst würden die beiden noch anfangen zu weinen, und heute waren schon genug Tränen geflossen.
»Kommt, lasst uns Seehunde auf der Insel spielen«, sagte sie. »Seehunde, die den Sturm toll finden.« Ohne auf eine Antwort zu warten, schob Jane die Stühle, den Tisch und das Sofa in die Mitte des Raums und baute daraus eine Insel. Es dauerte nicht lang, bis Bertie und Mercedes mitmachten. Und bald darauf stand ein eindrucksvoller Möbelhaufen da, auf dem man wunderbar klettern konnte, was sie auch taten. Und Hound ebenfalls, der es liebte, auf Möbelstücke zu springen, ob sie nun eine Insel darstellen sollten oder nicht.
»Ich bin Janeylopolis, die Robbe«, sagte Jane aufmunternd.
Bertie und Mercedes kauerten auf den Stuhlfelsen und wackelten mit den Ellbogen wie mit Flossen.
»Ich bin Mercedilopolis«,
sagte Mercedes.
»Ich bin Bertilopolis«, sagte Bertie.
Hound bellte und stieß ein Kissen zu Boden.
»Wir Seehunde lieben Regen, Donner und Blitze.«
Jane gefiel es immer besser, eine Robbe zu sein.
»Die Königin des Sturms würde es niemals zulassen, dass uns etwas Schlimmes geschieht. So sei es.«
»So sei es«,
wiederholte Bertie.
»Ich glaube, ich sehe ein Gesicht am Fenster«,
sagte Mercedes.
Dann schrie sie auf.
»Ich sehe wirklich ein Gesicht am Fenster.«
Sie zeigte auf ein kleines Fenster, das zur Seite rausging. Als Jane hinschaute, war kein Gesicht und auch sonst nichts zu sehen. Aber Bertie hatte sich schon von Mercedes' Furcht anstecken lassen, und beide samt Hound krabbelten von der Insel und stürzten sich in die tödliche See.
»Da drüben«,
schrie Bertie jetzt und zeigte auf die gläserne Schiebetür. Und als Jane hinschaute, sah auch sie ein Gesicht. Und obwohl es kein gruseliges Gesicht war, wurde ihr ganz schlecht, und sie hätte sich am liebsten mit den anderen hinter der Insel versteckt. Stattdessen setzte sie ihre königlichste Miene auf, kletterte so graziös, wie sie nur konnte, von den Möbeln und öffnete die Tür.
»Hallo, Dominic.«
Er war patschnass, und Jane konnte sich überhaupt nicht vorstellen, weshalb er hierher gekommen war.
»Was willst du?«
Er reichte ihr eine Zahnbürste.
»Die hat Mercedes vergessen.«
»Mercedes, es ist nur Dominic, und er hat deine Zahnbürste mitgebracht«, rief Jane ihr über die Schulter zu. »Danke.«
Das erklang hinter dem Sofa. Jane dachte, Dominic würde wieder gehen, aber er stand einfach nur im Regen und starrte sie an.
»Du siehst irgendwie anders aus«, sagte er nach einer Weile.
»Du auch.«
Es stimmte. Er sah nicht mehr aus wie ein Prinz.
»Also, gute Nacht.
Ich könnte reinkommen.«
Sie hatten ohne ihn ihren Spaß gehabt, und er würde sie nur wieder aufregen. Das wusste Jane, aber trotzdem schwankte sie. Es schüttete schließlich, und er war so nass, und vielleicht sollte sie ihn doch reinlassen. Würde Sabrina Starr ihn reinlassen?
Nein.
»Aber ich bin keine Heldin«, dachte Jane verzweifelt, »und es wäre nur höflich, ihn vor dem Gewitter zu retten.
Vielleicht kannst du...«
»Aber Moment.
Was war das?«
Etwas ganz Wunderbares passierte. Janes Schreibblockade zersprang in tausend und abertausend Stücke.
Halleluja! Ein Wunder war geschehen, und endlich wusste sie, wie sie ihr Buch schreiben wollte.
»Jetzt siehst du wirklich anders aus«, sagte Dominic.
»Dominic, jetzt bin ich wirklich anders. Danke und gute Nacht.«
Sie schob ihm die Tür vor der Nase zu und drehte sich zum Wohnzimmer um.
Zeit fürs Bett, ihr zwei. Ich muss ein Buch schreiben.
Das Gewitter war weitergezogen und das Einzige, was noch daran erinnerte, waren frischer Seetang, den eine kräftige Brandung aus der Tiefe nach oben geschleudert hatte, und Wolkenfetzen am Himmel, die am Mond und an den Sternen vorbeijagten. Sky war unruhig. Was würde sie vorfinden? Immerhin war das Häuschen nicht abgebrannt, aber sie war sich sicher, dass Jane noch weinte, und das war schlimm genug. Stattdessen fand sie Folgendes vor: alle Möbel in der Mitte des Raums und Jane mit ihrem blauen Heft auf dem Fußboden, schreibend. Sky war froh, dass Jane nicht weinte, aber es fiel ihr schwerer, sich über die Möbel zu freuen.
»Was ist passiert?«, fragte sie.
»Ich weiß endlich, wie ich mein Buch schreiben muss. Hör zu!« Es war ein schreckliches moralisches Dilemma. Sollte Sabrina Starr den abscheulichen Jungen retten, der auf so vielen Herzen herumgetrampelt, sie gebrochen und verstümmelt hatte? Oder sollte sie ihn dem grausamen Schicksal überlassen, das er durch seine eigenen Taten herbeigeführt hatte?
Jane schrieb schnell noch ein paar Wörter dazu und blickte dann auf.
Findest du verstümmelt zu stark?
Ja, aber ich habe das Zimmer gemeint.
Jane schien die Möbel jetzt erst zu bemerken.
»Wir haben Robben auf der Insel gespielt. Ich räume gleich alles weg.« »Sky, tut mir leid, dass ich in den letzten Tagen so komisch gewesen bin«, sagte sie. »Unglaublich, dass du nicht stinksauer geworden bist, als ich gesagt habe, dass du dich auch irgendwann verlieben und mich dann verstehen wirst.«
»Ich war stinksauer.«
»Naja, jetzt geht's mir auf jeden Fall wieder besser. Es wird nicht mehr geweint, jedenfalls nicht wegen Dominik. Vielleicht nie mehr wegen eines Jungen.« »Vielleicht bin ich ja geheilt.«
»Gut«, sagte Sky und musste lachen.
»Vielleicht«,
Jane schien selbst nicht recht daran zu glauben.
»Oh, Sky, er hat mich gestern geküsst. Ich wollte es dir nicht sagen, aber er hat es getan. Und dann habe ich die Ode an einen Kuss geschrieben, aber er hat sie mir zurückgegeben. Und rat mal, was er hinten drauf geschrieben hat, der Widerling. Es hatte nichts zu bedeuten, hat er hingeschrieben. Mein erster Kuss hat der Person, die ich geküsst habe, nichts bedeutet. Ein Meilenstein in meinem Leben ist ruiniert.«
»Aber es war doch gar nicht dein erster Kuss. Hast du in der zweiten Klasse nicht Dean Baylor geküsst?«
Sky zählte an ihren Fingern ab. »Und dann Walter Lee in der vierten Klasse? Und wer war nochmal der Typ, der dir letztes Jahr nachgestiefelt ist? Artie irgendwas?«
»Sie zählen nicht. Damals war ich noch jung.«
»Du bist auch jetzt noch jung.«
»Ich fühle mich aber nicht jung.«
Jane seufzte. Erschöpft, aber einträchtig nach den Aufregungen des Tages, saßen die Schwestern schweigend nebeneinander und genossen die nächtliche Brise, die durch die Fenster blies. Einmal ganz leise wehte auch ein Hauch von Musik mit herein. Eine Mischung aus Saxophon und Klavierklängen schwebte über den Strand zu ihnen. Sky versuchte sich auszumalen, wie Alec und Jeffrey dort drüben jetzt spielten. Aber sie blieb an dem Bild von Alec hängen, jetzt ohne Bart.
Sie war sich fast sicher, dass er ohne Bart jemand anderem ähnlich sah. Und die Frage, wem, ließ sie nicht los. »Jane, erinnert dich Alec nicht auch an jemanden? Aber komm mir bitte nicht mit Filmstars.« »Lass mich überlegen. Jetzt, da Sabrina Starr sich des Schreckgespenstes einer unerfüllten Liebe entledigt hatte, war ihr Verstand wieder klar und scharf. Einer von unseren Lehrern in Wildwood vielleicht?«
Sky dachte angestrengt nach und glaubte schon, sie wäre drauf gekommen.
»Unser Sportlehrer!«
»Das Muskelpaket mit dem Pferdeschwanz?«
Jane schüttelte vehement den Kopf.
»Nein. Aber an irgendwen erinnert er mich. Da bin ich ganz sicher.
Ich werde vor dem Schlafengehen einen Zauberspruch aufsagen. Um Himmels Willen! Keine Zaubersprüche oder Wünsche mehr für den Rest der Ferien. Bitte!«
Fragen. Am nächsten Morgen wurde lebhaft diskutiert, wo der Golfballverkauf stattfinden sollte. Für Bertie, die in diesen Ferien schon genug neue Leute kennengelernt hatte, schien der Kiefernwald der richtige Ort zu sein. Vielleicht käme die Frau im grünen Rock wieder vorbei und würde alles kaufen, die Millionen von Bällen und alle Golfschläger von Jeffrey noch dazu. Jane dagegen hatte die großartige Vorstellung, ihre Waren direkt auf dem Golfplatz zu verhökern. Vielleicht von einem dieser lustigen kleinen Karren aus. Sky, die immer noch hoffte, die ganze Sache würde irgendwie in Vergessenheit geraten, sagte, sie sollten vor ihrem Haus einen Stand aufbauen, und wenn niemand auftauchte, der etwas kaufen wollte, dann wäre eben Schluss damit. Als die Debatte schließlich zu hitzig wurde, schickte Tante Claire Jeffrey nach nebenan, um Alec nach seiner Meinung zu fragen. Alecs Antwort war dermaßen einleuchtend, der beste Ort, um Golfbälle zu verkaufen, war natürlich der Eingang zum Golfplatz, dass alle sofort aufhörten zu diskutieren und stattdessen die Sachen zusammenpackten. Der Eingang zum Golfplatz war imposanter, als sie es erwartet hatten. Man ging unter einem hölzernen Torbogen durch, auf dem in goldenen Buchstaben Pointed Firs stand, und auf beiden Seiten der Einfahrt standen dicke Säulen, ebenfalls aus Holz. Um die Säulen herum waren Pflanzen aufgestellt, die kerzengerade in die Höhe ragten und aussahen, als ob sie auf Befehl blühten. Sky breitete eine Decke aus, Jeffrey ließ seine schwere Golfschlägertasche zu Boden krachen und die anderen stellten die Eimer mit den Bällen so hin, dass sie, wie sie hofften, einladend wirkten. Ein Auto fuhr an ihnen vorbei. Dann noch eins und noch eins.
»Es klappt nicht«, murmelte Sky.
»Geduld«, sagte Jeffrey. Das vierte Auto hielt an und die Frau am Steuer ließ das Fenster herunter.
»Bist du das Mercedes Orne?« fragte sie. »Hast du dir die Haare schneiden lassen?«
»Ja, Mrs. DeMerck.«
Mercedes trat eifrig vor und sagte über ihre Schulter zu den anderen,
»sie wohnt im Gasthof.«
»Dein Bruder taucht aber nicht plötzlich auf und erschreckt mich mit seinem Skateboard, oder?«
»Nein, Ma'am«, rief Jane ihr zu. »Dann steige ich aus und schau mir mal an, was es hier gibt.«
Mrs. DeMerck tat genau das und am Ende kaufte sie 6 Golfbälle. Mercedes war von diesem Erfolg so begeistert, dass sie wie ein verrücktes Känguru herumsprang und versuchte, das nächste Auto, das vorbeifuhr, anzuhalten, was auch in Ordnung gewesen wäre, wenn sie sich nicht ganz so weit vorgewagt hätte. Jeffrey zog sie aber noch rechtzeitig zur Seite und setzte sie für eine Weile auf die Decke. Aber abgesehen von diesem kleinen Zwischenfall hatte Mrs. DeMerck die Sache wirklich ins Rollen gebracht und ein Auto nach dem anderen hielt an. Bald waren 2 ganze Eimer voller Bälle weg und ein Mann hatte 3 Holzschläger aus Jeffreys Golftasche gekauft. So hatte er die Schläger genannt und sogar erklärt, warum ein Schläger aus Metall Holzschläger hieß, obwohl es allen herzlich gleichgültig war. Und dann hatte er ihnen viel mehr Geld dafür gegeben, als sie sich jemals getraut hätten zu verlangen. Aber da war es schon zu spät gewesen, ihn zu bitten, das Ganze nochmal zu erklären. Und so sagten sie nur auf Wiedersehen und vielen Dank.
»Haben wir jetzt genug für mein Klavier?« fragte Betty.
»Nein«, sagte Sky.
»Noch nicht«, fügte Jeffrey hinzu.
»Hier kommt die Dunlop-Dame!«
Jane zeigte auf ein kleines blaues Auto, das angehalten hatte. Heraus kletterte die Frau im grünen Rock aus dem Kiefernwald, nur trug sie heute einen orangefarbenen Rock. Auf der Beifahrerseite stieg ein Mann aus, ein sehr großer Mann, der sich nicht ganz so freute, sie zu sehen wie die Frau.
»Brian, das sind die Kinder, von denen ich dir erzählt habe«, sagte sie. »Die Kinder, die meine Dunlops gefunden haben.«
»Vergiss nicht, dass wir bald spielen müssen«, sagte er und blickte demonstrativ auf seine Uhr.
»Wir haben noch viel Zeit.«
Die Frau lächelte sie alle an, erinnerte sich, wen sie bereits getroffen hatte und wen nicht, und wollte alle Namen erfahren und wissen, ob sie noch mehr von ihren Dunlops gefunden hatten. Und während Jane, Betty und Mercedes die Eimer ausleerten, um nach weiteren Dunlops zu suchen, schlenderte die Frau zu Jeffreys Golftasche hinüber.
»Ist das auch alles zu verkaufen?«
»Carolyn«, sagte der große Brian, »wir müssen nicht irgendwelchen Kindern gebrauchte Golfschläger abkaufen.«
»Aber ich brauche Schläger, und die hier sehen recht gut aus.«
Am Ende wurden 7 sogenannte Eisenschläger sowie ein Putter, ein Sandwich und ein halber Eimer mit Dunlops in das blaue Auto geladen. Und die freundliche Carolyn fuhr mit ihrem Mann davon. Sie war noch großzügiger gewesen als der Mann mit den Holzschlägern. Und jetzt war das Muet-In-Kästchen so prallvoll mit Geld, dass Betty vor lauter Freude über die Möglichkeit eines Klaviers fast hysterisch wurde – und es vielleicht auch geworden wäre, wenn ihr Sky nicht eine Flasche Wasser über den Kopf geschüttet hätte. Aber es war so heiß an diesem Tag, dass Betty sich über die Erfrischung freute. Und dann wollten auch alle anderen noch begossen werden. Am Ende waren alle nass und lachten. Aber sie hatten kein Wasser mehr zum Trinken.
»Wir spielen Schere, Stein, Papier. Wer verliert, geht zurück und holt Wasser«, schlug Jeffrey vor.
»Ach was, ich gehe.«
Sky nahm die leeren Wasserflaschen und zog los. Sie war froh, eine Ausrede zu haben, um nicht länger über Klaviere und Golf reden zu müssen. Sie war die Green Street hinuntergelaufen und war schon in die Pulham Street abgebogen, als Jane ihr schnaufend hinterherkam.
Mercedes ist gerade in die Tasche mit dem Essen gefallen und hat sich über und über mit Trauben beschmiert. Also bring am besten auch gleich Servietten mit, sagte sie. Jeffrey meint, du sollst Alec um Servietten bitten, falls wir keine mehr haben.
Wasser und Servietten, sagte Skye und lief weiter. Aber Jane rief hinter ihr her,
hey, jetzt fällt's mir wieder ein. Ich bin gestern Nacht darauf gekommen, wem Alec ähnlich sieht.
Wem?
Jeffrey!
Skye machte kehrt und lief zu Jane zurück.
Du meinst, Alec sieht wie Jeffrey aus? Das ist doch lächerlich.
Nicht, wenn du dir vorstellst, wie Jeffrey in 10 oder 15 Jahren aussieht.
Solltest du sowieso, wenn du ihn heiraten willst. Ich will ihn nicht... Ach, Blödsinn! Ist diese fantastische Erkenntnis einem Wunsch oder einem Zauberspruch zu verdanken?
Mach dich ruhig lustig, sagte Jane leichthin. Ich weiß, dass ich recht habe. Sabrina Stars Instinkte sind unfehlbar.
Skye schüttelte den Kopf, lief wieder los und wünschte einmal mehr, dass sich Sabrina Star nicht so viel einbildete.
Jeffrey?
Ha! Jane war offensichtlich keine große Hilfe, um dieses Rätsel zu lösen.
Skye überlegte.
Sie dachte noch einmal an den Sportlehrer von Wildwood. Wenn sie sich ihn ohne die ganzen Muskeln vorstellte. Dann bog sie in die Cross Street ein und sah Ärger auf sich zukommen. Auf einem Skateboard. Instinktiv fuhr sich Skye mit den Fingern durch die kurzgeschnittenen Haare. Sie hatte wirklich nichts dagegen, dass sie jetzt kurz waren. Was aber nicht bedeutete, dass Dominic Orne nicht trotzdem für das bezahlen sollte, was er Jane und den anderen angetan hatte. Doch sie hatte Jane versprochen, keine Rache zu üben. Und sie hatte vor, ihr Versprechen zu halten. Sie wollte ihr Versprechen wirklich halten, auch als Dominic näher und immer näher kam. Und sie wollte es bis zur letzten Sekunde halten, bevor sie ihm doch plötzlich den Weg versperrte, so dass er einfach vom Skateboard kippen musste. Aber zur Hölle! Mit Leichtigkeit wich er ihr aus und steckte ihr sogar noch einen Zettel zu.
»Für Jane«, sagte er, »sie soll mich morgen nach dem Mittagessen im French Park treffen.«
»Nein«, brüllte sie. Ihr Hass auf ihn verzehnfachte sich. Nein und nochmals nein! Jane wird sich weder im French Park noch in irgendeinem anderen Park mit dir treffen. Und wenn es der letzte Park auf der Welt wäre, das kannst du mir glauben.
Aber er war schon davongebraust und ließ Skye schäumend vor Wut zurück. Schäumend vor Wut auf sich selbst. Durch diesen einen blöden Schritt zur Seite hatte sie ihr Versprechen gebrochen und es nicht geschafft, sich zu rächen.
Oh, dieser widerliche Dominic.
Auf dem restlichen Weg zum Ocean Boulevard malte sie sich herrliche Vergeltungsschläge aus, die mit Sicherheit funktionierten. Und als sie sich ihrem Häuschen näherte und einen Hund bellen hörte, glücklicherweise Hoover, nicht Hound, stellte sie sich vor, wie es wäre, Dominic mit Hoover in einen Schrank zu sperren, wo Hoover Dominic zu Tode leckte. So begeistert war Skye von dieser Idee, dass sie große Lust bekam, Hoover zu begrüßen, den sie auf der Wiese gegenüber entdeckte. Er hopste unter der großen Eiche herum, als ob er Sprungfedern unter den Beinen hätte und kläffte dabei, während Alec ihn an der Leine hielt und schicksalsergeben zusah. Skye bahnte sich ihren Weg durch das Gras und die Wiesenblumen zu ihnen.
»Hallo.«
Alec schien froh, über ihre Gesellschaft zu sein. »Was macht der Verkauf?«
»Es läuft recht gut.« »Wir haben schon einige Schläger verkauft und jetzt brauche ich mehr Wasser.«
Alec lächelte und Skye fuhr ein sanfter Schauder über den Rücken, wie damals, als sie ihn zum ersten Mal ohne Bart gesehen hatte.
An wen zum Kuckuck erinnerte er sie bloß? »Lächeln Sie nochmal.«
»Warum?« fragte er lächelnd und lachte dann, weil es fast unmöglich ist zu lächeln und gleichzeitig warum zu fragen. Skye schüttelte den Kopf.
Es war wieder weg. Was auch immer es war. »Ich komme immer noch nicht drauf, wem Sie ohne Bart so ähnlich sehen. Jane meint, es wäre Jeffrey, aber sie spinnt.«
»Das ist komisch.«
»Was ist komisch?«
»Was? Oh, was Jane meinte. Taran hat das Gleiche gesagt, als er Jeffrey zum ersten Mal sah.«
»Dass Sie ihm ähnlich sehen?«
»Dass er mir ähnlich sieht.«
»Ich weiß nicht.«
Skye musterte Alec eine Weile aus verschiedenen Blickwinkeln.
»Es ist schwer zu sagen, weil sie so viel älter sind.«
»Fast schon uralt. Komm, Skye, du kannst die Wasserflaschen auch bei mir zu Hause auffüllen.« Als sie das rote Haus erreicht hatten, ging Skye in die Küche, um die Flaschen auszuspülen und neu mit Wasser zu füllen. Sie war fast fertig, als Alex sie unterbrach.
»Schau, was ich gefunden habe«, sagte er
und zeigte ihr einen vollgestopften Schuhkarton.
»Alte Familienfotos. Ich wusste doch, dass es hier sowas gibt. Schauen wir mal, ob an dieser Jeffrey-Theorie was dran ist.«
Skye trocknete sich die Hände ab und setzte sich neben ihn auf die Klavierbank. Alec wühlte schon in dem Karton und murmelte bei einigen Bildern vor sich hin, während er bei anderen lachte oder den Kopf schüttelte. Dann starrte er unverwandt auf ein Foto, bevor er es Skye reichte.
»Was denkst du?« fragte er.
»Es war Jeffrey. Und doch nicht Jeffrey, weil die Haare zu lang waren und die Klamotten aus einer anderen Zeit stammten.« Skye drehte das Foto um. Jemand hatte mit Bleistift hinten drauf Alec, 12 Jahre alt, geschrieben.
»Wow«, sagte Skye. »Jane hat recht gehabt.«
»Ja.«
Alec nahm mir das Bild aus der Hand und schaute es wieder an.
»Komisch, nicht wahr?
Ob wir vielleicht entfernte Verwandte sind?
Wäre das nicht toll?
Ich habe allerdings noch nie von irgendwelchen Tiftons in unserer Familie gehört.«
Skye schüttelte den Kopf. »Tifton ist nicht Jeffreys richtiger Name. Also, das ist schon sein richtiger Name, aber nicht der richtige Name von seiner Mutter oder seinem Vater.«
»Wurde er adoptiert?«
»Nein.«
Das hatte ihr Rosalind alles erklärt, die es von Churchy erfahren hatte, die wiederum mehr über Jeffrey wusste als jeder andere.
»Jeffreys Mutter hat geheiratet, als sie noch sehr jung war. Und die Ehe war so ein großer Fehler, dass sie sich scheiden ließ, bevor Jeffrey auf die Welt kam. Ihr Vater, Jeffreys Großvater, war eine Art Tyrann und wollte nicht, dass sie den Namen ihres Mannes behielt. Und weil sie aber ihren Mädchennamen nicht wieder annehmen wollte, einigten sie sich auf Tifton, einen alten Familiennamen. Also heißt Jeffrey Tifton. Und den Namen seines Vaters hat er nie erfahren, auch nicht, wo er wohnt oder ob er überhaupt noch lebt. Sein Großvater starb, als er noch klein war. Seine Großmutter starb sogar noch davor. Und seine Mutter will ihm einfach nichts sagen.«
»Das ist aber traurig.«
»Es ist besonders traurig, weil sie so schrecklich ist.
Und ihr neuer Mann, Dexter, ist genauso schrecklich oder sogar noch schrecklicher. Im letzten Sommer haben sie Jeffrey fast auf so eine bescheuerte Militärakademie geschickt, damit er darauf vorbereitet wird, in die Fußstapfen seines Großvaters zu treten, dieses Tyrannen des alten Generals Framley.«
Auf einmal passierten zwei Dinge gleichzeitig. Als erstes fiel der Karton mit den Fotos zu Boden und verstreute eine Flut von Schnappschüssen. Als zweites wurde Alec so blass, dass Skye jede einzelne Sommersprosse in seinem Gesicht hätte zählen können. Skye wusste, dass sie selbst auch blass geworden war. Sie saß mucksmäuschenstill, als ob sie die Zeit anhalten und dafür sorgen könnte, dass niemandem etwas geschah. Und sie beobachtete Alec. Er saß nach vorn gebeugt da, verbarg sein Gesicht vor ihr und schob die heruntergefallenen Bilder auf dem Fußboden herum, ziellos von einer Seite zur anderen. Nach einer Weile fragte er:
»Jeffreys Großvater war also General Framley?«
»Ja.«
»Und ist Jeffreys Mutter...« »Wie heißt Jeffreys Mutter?«
Er sah hoch, und sie erschrak vor dem Schmerz und der Sehnsucht, die in seinem Gesicht zu lesen waren.
Skye stand auf. Das war mehr, als sie allein bewältigen konnte. »Alec, kommen Sie, wir sprechen mit Tante Claire.«
Er schien sie nicht gehört zu haben.
»Jeffreys Mutter ist Brenda Framley. Habe ich recht?«
»Brenda Framley von Arundel.«
»Ich glaube, ja«,
flüsterte sie, verwirrt und ängstlich.
»Ja.«
Er stand auf, ging ans Fenster und sagte mit dem Rücken zu Skye: »Jeffrey ist jetzt 11, das hat er mir gesagt. Wann wird er 12?
»Nächsten Monat, am 8. August.«
»August. Ja, das könnte hinkommen.« Alec schwankte, und für einen Augenblick fürchtete Skye, dass er umkippen würde.
»Ist alles okay? Ich verstehe nämlich nicht...«
»Ich hatte keine Ahnung. Sie hat es mir nie gesagt. Ich muss ihn sehen. Ist er noch auf dem Golfplatz?« »Nein, das kann ich nicht machen. Es wäre nicht fair, ihm etwas zu sagen, bevor ich nicht sicher bin. Ich muss Brenda fragen. Das werde ich tun. Skye, weißt du, ob sie jetzt auf Arundel ist?«
Ich glaub schon, aber Alec...
Dann fahre ich hin und sie muss mir die Wahrheit sagen. Er schaute sich schon nach seinen Autoschlüsseln um.
Das ist doch so weit weg.
Sie packte ihn am Arm. Er sah aus, als ob er kaum gehen könnte, geschweige denn quer durch Neuengland fahren.
Und selbst wenn sie sie finden, es ist nicht leicht, mit ihr zu reden.
Glaubst du, das weiß ich nicht? Ich war mit ihr verheiratet. Er entzog sich ihr sanft und fand seinen Autoschlüssel auf dem Klavier. Sag Jeffrey, deiner Tante und deinen Schwestern, dass ich wegen eines Notfalls in der Familie wegfahren musste. Das stimmt ja sogar. Es tut mir leid, Sky, aber ich muss dich bitten, das Geheimnis erst noch zu wahren. Kannst du das?
Ich denke schon,
stammelte Sky, ohne recht zu wissen, was sie versprach. Gut. Er nahm Hoovers Leine vom Haken.
Hoover, wir machen einen großen Ausflug, Kumpel.
Sky lief zum Sofa, packte Hoover am Halsband und hielt ihn fest. Verzweifelt versuchte sie immerhin einen vor der bevorstehenden Katastrophe zu retten, und wenn es nur dieser Hund war, der sie in den Wahnsinn trieb.
»Sie können ihn nicht mitnehmen. Mrs. Teedy mag keine Hunde. Sie mag keine Hunde und keine Kaninchen und überhaupt nichts. Bitte, lassen Sie Hoover da. Ich kümmere mich um ihn.«
»Natürlich mag sie keine Hunde. Das hätte ich mir doch denken können.« Alec versuchte zu lächeln, aber es gelang ihm nur eine schmerzliche Grimasse.
»Okay, Sky.« »Du passt für mich auf Hoover auf. Ich werde nicht lange fort sein, höchstens 24 Stunden.«
Er ging aus dem Haus, nur um gleich darauf wiederzukommen.
»Sag Jeffrey bitte, dass er gern Klavier spielen kann, während ich weg bin.«
Dann umfing er den ganzen Raum mit einer einzigen Geste und sagte, »er kann sich mit allem bedienen.«
»Ich sag's ihm.«
Alec ging wieder hinaus und kam ein zweites Mal zurück.
»Du solltest das nicht allein machen müssen. Ich fahre an eurem Haus vorbei und sage Claire, was ich vorhabe.«